was bisher geschah. Es ist 800 vor Christus. Jona, ein Prophet aus Israel, erhält einen Auftrag von Gott. Er soll nach Ninive gehen und die Stadt vor ihrem Untergang warnen. Das will Jona nicht. Er ist ja nicht lebensmüde. Ninive ist die Hauptstadt Assyriens und das ist ein brutaler Feind Israels. Wer weiß, was sie dort mit ihm machen? Bisher hat er doch immer nur gute Nachrichten übermittelt. Statt zu gehorchen, flieht er in die entgegengesetzte Richtung, möglichst weit weg. Er besteigt ein Schiff in Jaffo, aber Gott lässt ihn nicht entkommen. Ein gewaltiger Sturm bricht los. Die Seeleute rufen verzweifelt zu ihren Göttern, während Jona tief unten im Schiff schläft. Der Kapitän weckt ihn. Bet zu deinem Gott, vielleicht rettet er uns ja. Schließlich werfen die Männer das Los, um herauszufinden, wer schuld ist an der Katastrophe. Und es fällt auf Jona. Er gesteht, ich fliehe vor dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er fordert die Seeleute auf, ihn ins Meer zu werfen. Sie zögern, kämpfen gegen die Wellen, aber schließlich werfen sie ihn über Bord. Sofort legt sich der Sturm. Die Seeleute erkennen Gottes Macht, beten ihn an und Jona, er sinkt hinab in die Tiefe.
Die Geschichte geht weiter. Wir haben letzte Woche das erste Kapitel gehört und da ist eine ganze Menge, die passiert. Tim hat das erzählt und ihr habt ja gerade die Zusammenfassung nochmal gehört. Im ersten Kapitel des Buches Jona wird eine lange Geschichte erzählt. Und heute sind wir im zweiten Kapitel und in diesem zweiten Kapitel passiert erstaunlich wenig. Es passieren genau genommen nur zwei Dinge und die lese ich euch direkt am Anfang mal vor. Das erste, was passiert, ist in Jona 2, Vers 1. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und dann am Ende des Kapitels, im Vers 11, und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Diese beiden Verse machen eins ganz deutlich. Gott hat die absolute Kontrolle über das Geschehen. Und schon im ersten Kapitel lesen wir ja, dass Gott einen Sturm schickt. Es war kein Zufall, nicht irgendein Wetterphänomen, nicht was, was einfach so passiert ist, sondern Gott schickt diesen Sturm. Es war sein Wille. Und genauso ist es auch mit dem Fisch. Es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen. Ich habe in einer Elberfelder Übersetzung, die recht nah am Urtext dran ist, gefunden, da steht, Gott bestellte einen Fisch. Ich weiß nicht, was ihr euch da, was euch durch den Kopf geht, aber ich musste sofort an Pizza denken. Aber Gott bestellt einen Fisch. In anderen Übersetzungen steht, Gott gebot einem Fisch, Gott entsandte einen Fisch. Da ist kein Raum für Interpretation. Das ist nicht irgendwie aus Versehen passiert, sondern dieser Gott hat absolute Macht über Wellen, über Wind, über Fische, über jedes einzelne Element der Schöpfung. Und mich haben diese Verse sofort an eine Geschichte mit Jesus erinnert. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und die Jünger waren zum Teil, so wie auch die Leute in der Jona-Geschichte, erfahrene Seeleute. Es waren Fischer, die kannten sich aus mit Booten, mit Wind und Wellen und Jesus ist mit ihnen unterwegs und es kommt ein großer Sturm. Und die Jünger haben Angst. Es ist nicht einfach nur eine Brise, sondern das ist wirklich so, dass sie denken, es geht unter und das geht zu Ende. Und sie gehen zu Jesus hin und was macht Jesus? Jesus spricht nur ein Wort oder Jesus spricht ein paar Worte und der Sturm wird still, das Wasser wird wieder glatt. Und die Jünger, die schon einige Zeit mit Jesus unterwegs waren und schon einiges an Wundern gesehen haben, die fragen sich in Lukas 8, Vers 25, wer ist dieser Jesus, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam. Und das ist derselbe Gott, der diesen Sturm stillt. Es ist derselbe Gott, der den Sturm schickt bei Jona. Es ist derselbe Gott, der einen Fisch bestellt und der diesen Fisch am Ende des Kapitels auch befiehlt, Jona wieder auszuspucken. Und dazwischen sind 9 Verse in diesem Kapitel, in denen nichts passiert. Die Geschichte wird nicht weiter erzählt. Wir wissen lediglich aus Vers 1, dass es ja 3 Tage waren, die Jona in diesem Fisch war. Aber wir erfahren nichts, was in der Geschichte passiert, sondern wir lesen, dass Jona betet. Das ganze zweite Kapitel ist im Prinzip ein Psalm oder ein Gebet. von dem, was Jona spricht. Und das ist schon eine sehr kuriose Situation, beziehungsweise auch ein sehr kurioser Ort, an dem Jona sich da befindet. Da ist der Prophet, der Gottes Stimme ganz klar gehört hatte, der einen ganz klaren Auftrag hatte, der versucht hat, 2500 Kilometer in die falsche Richtung zu laufen. Und der findet sich im Wasser im Bauch des Fisches wieder. Und ich habe mich gefragt, was ist dem wohl durch den Kopf gegangen? Habe so versucht, mich in diese Situation reinzuversetzen. So, wie wäre das denn, wenn ich mal von so einem großen Fisch verschluckt werde? Und dann sitze ich so im Bauch und ich konnte das nicht wirklich. Aber ich muss es auch gar nicht, weil Jona teilt uns erstaunlich genau seine Gedanken mit, die er da hat, während er im Fisch sitzt. Und es sind drei Dinge, mit denen Jona sich beschäftigt im zweiten Kapitel, die ihm durch den Kopf gehen. Und ich bin der Meinung, wenn du von einem großen Fisch verschluckt wirst, nachdem du über Bord geschmissen worden bist, nachdem du einen klaren Auftrag von Gott hattest und nachdem du versucht hast, 2500 Kilometer in die falsche Richtung zu rennen, dann machst du dir keine banalen Gedanken, wenn du in diesem Fisch sitzt, sondern machst du dir über wichtige, über essentielle Dinge Gedanken. Und deshalb habe ich diese Predigt auch genannt, drei Lektionen aus dem Fisch. Denn ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur eine alte Geschichte ist, sondern wir können da was draus lernen. Und ihr kennt vielleicht den Vers im Römerbrief, den zitiere ich gerne immer wieder, wenn ich über das Alte Testament predige. Da steht im 15. Kapitel, im 4. Vers, dass das nicht einfach nur alte Geschichten sind von damals, sondern dass alles das, was aufgeschrieben ist in den alten Schriften, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, dass uns das heute nütze ist, da sagt Paulus, um uns Trost zu geben, damit wir dadurch Geduld lernen und damit wir Hoffnung bekommen. Also diese alte Jona-Geschichte, die ist nicht nur einfach eine Geschichte, sondern wir können daraus heute etwas, ich kann daraus heute etwas, du kannst daraus heute etwas für deine Situation lernen, aus den drei Lektionen aus dem Fisch. Und das Schöne ist, diese drei Dinge, über die Jona danach denkt, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun erstmal. Die sind so unterschiedlich, dass ich ganz positiv sicher bin, dass auch eine mindestens für dich und für deine Situation ist. Erste Lektion. Dank ist nicht abhängig von unseren äußeren Umständen. Jona sagt in Vers 10 im zweiten Kapitel, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was hättest du im Bauch des Fisches gemacht? Wäre das deine Reaktion? Ich meine, es ist dunkel, es ist nass, es ist glitschig, es riecht überall nach Fisch. Ja, das ist kein schöner Ort, um irgendwo zu sein. Und ich kann mir, wenn ich so vorstelle, was hätte ich mir gemacht, vielleicht wäre ich in Bitterkeit verfallen. Vielleicht wäre ich sauer auf Gott gewesen, dass nach dem blöden Sturm jetzt auch noch ein Fisch kommt. Aber Jona fängt an und er fängt an, Gott zu loben und zu danken. Und sein Dank ist nicht abhängig von äußeren Umständen, sondern von Gottes Treue und Macht. Lest euch mal das ganze zweite Kapitel durch. Jona betet und dankt so, als wäre er schon gerettet. Ja, Jona schreibt dort, du hast mich errettet, du hast mich rausgebracht. Und er macht Gott keine Vorwürfe, sondern er dankt und er lobt ihn. Und das ist erstmal paradox. Aber wir sehen das an vielen Stellen in der Bibel, dass wir immer wieder aufgefordert werden, Gott zu danken, unabhängig von unseren Umständen. Paulus schreibt in einem seiner Briefe an die Christen in Thessaloniki, in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Dankbarkeit unabhängig von der Lebenslage, unabhängig von den äußeren Umständen. Und die Gemeinde, an die Paulus das schreibt, war in der Verfolgung. Denen ging es nicht gut. Und Paulus selbst, der das schreibt, wusste, wie es ist, verfolgt zu werden. Er wusste, wie es ist, ins Gefängnis geworfen zu werden. Und trotzdem schreibt er, Dank Gott in jeder Lebenslage. Und das geht nur, wenn du deinen Blick von den äußeren Umständen löst und wenn du ihn auf Gott richtest, der über allen Umständen steht. Wenn du immer nur auf das schaust, was gerade um dich rum ist, dann siehst du Verzweiflung, dann siehst du Krankheit, dann siehst du finanzielle Probleme, dann siehst du Krieg, Hoffnungslosigkeit. Aber es gibt einen Gott, der sagt, fürchte dich nicht. Und das sagt er in der Bibel 365 Mal. Für jeden Tag einmal fürchte dich nicht. Das sagt der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das sagt der Gott, der auch einfach mal einen Fisch bestellen kann. Der Gott, der als Mensch auf diese Welt gekommen ist, als Jesus Christus, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, damit der Weg zu Gott, dem Vater, wieder frei sein kann und der den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Das ist der Gott, der sagt, danke mir in jeder Lebenslage. Und wenn ich mir über diese ganzen großen, gewaltigen Dinge bewusst werde, die Gott ist und die Gott getan hat, dann kann ich Gott auch überall anbeten, unabhängig von den Umständen, unabhängig von dem, was gerade um mich herum passiert, unabhängig davon, ob meine Wünsche erfüllt werden, sondern einfach nur, weil Gott Gott ist und weil er es wert ist, angebetet zu werden. Ist das leicht? Das glaube ich nicht. Und ich denke, dass deshalb auch in dem Vers in Jona in Vers 10 steht, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Gott in so einer Situation anzubeten, wo die ganzen äußeren Umstände in eine Richtung gehen, das ist ein tiefer Ausdruck des Vertrauens und das kann sich wie ein echtes Opfer anfühlen. Es kostet uns einiges, in so einer Situation nicht auf unsere Umstände zu gucken, sondern Gott zu sagen, ja, ich vertraue dir, ich opfere dir mein Lob. Das kostet dich deine eigenen Sorgen, das kostet dich deine Ängste, das kostet, dass du auf dich guckst und auf die Umstände und du fängst an, Gott zu loben. Und du sagst ihm, dass es wert ist, angebetet zu werden. Und ich habe das ganz praktisch erlebt. Ich habe das erlebt, als eins unserer Kinder eine Diagnose bekommen hat, die alles durcheinander geworfen hat. Und ich gemerkt habe, ja, ich kann Gott sogar im Krankenhauszimmer anbeten, auch wenn die äußeren Umstände ganz anders aussehen. Auch wenn, wenn es eine schlaflose Nacht gegeben hat, ich kann Gott Lob opfern. In welcher Situation willst du Gott heute dein Vertrauen und auch deinen Dank aussprechen, auch wenn die äußeren Umstände vielleicht gar nicht danach aussehen. Das ist die erste Lektion. Dank ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Zweite Lektion. Götzen täuschen, Gott hält das, was er verspricht. Jona sagt in Vers 9, die sich an nichtige Götzen halten, verlassen den, bei welchem das Heil für sie liegt. Und in diesem Moment im Bauch des Fisches ist Jona absolut klar, dass es keinen Sinn macht, Götzen hinterherzulaufen. Und was denkst du, wenn du das Wort Götze hörst? Ja, ich habe überlegt, ob ich euch irgendwie so eine Götzenstatue mal mitbringe. Ich habe irgendwie auf eBay geguckt, ob ich irgendwie so ein kleines, hutzliges Männchen finde, so eine Holz- oder Bronzestatue oder sonst irgendwas. Aber das ist doch so vielleicht das, was uns erstmal in den Sinn kommt, wenn wir an das Wort Götze denken. Aber dann habe ich mich gefragt, wie kann ich euch das Wort Götze besser erklären? Und da habe ich euch mal das hier mitgebracht. Und das kennt ihr, wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder oder wenn ihr euch selbst noch jung im Herzen fühlt, ne? Da ist dieses Steckspiel. Ja? Und wenn ihr Kinder beobachtet, die damit hantieren, ja, dann gibt es immer so Teile dazu. Ja. Ja, und passt nicht, ja? Und wenn ihr ganz kreative Kinder habt, dann nehmen die von diesem anderen Spiel, das es auch noch gibt, den kleinen Hammer, ja, und fangen ein, das hier so reinzuprügeln und irgendwann merken die, ja, das geht nicht. Und dann, ja, und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, selbst der Stern, ja, der so schön ist, ja, also ist, ich finde, Sterne finde ich so eine klasse Sache, aber ja, und dann gibt es da immer einen Teil letztendlich, was auch wirklich reinpasst und was da reingeht. Und das ist überhaupt nicht schwer. Und als Erwachsener denkst du, der sitzt daneben und denkst, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Aber als Kind sitzt du davor und probierst diese ganzen Klötzchen aus und versuchst, das irgendwie reinzukriegen. Und das ist ein wunderbares Bild, weil in der Bibel steht, im Prediger, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und das bedeutet letztendlich nur, Gott hat in jedem Menschen, in seinem Herzen so ein Loch gemacht. Und es gibt nur eine Sache, die wirklich in das Loch reinpasst. Das ist Gott, das ist Jesus Christus. Und wenn du den da reintust, das ist unglaublich leicht. Aber alles andere, womit du versuchst, dieses Loch zu füllen, das funktioniert nicht. Und das ist schmerzhaft, wenn du versuchst, da was anderes reinzuprügeln. Und das ist frustig irgendwie auch. Aber eine Sache, die da reinpasst, ist Gott und er füllt das aus. Und alles andere, womit du versuchst, dieses Loch auszufüllen, das ist im Prinzip ein Götze. Alles dem, was du einen Stellenwert gibst, wo du mehr Zeit und mehr Energie drauf verwendest, als es ihm eigentlich gebührt, da sagt die Bibel, das ist Götzentum. Das ist das, wo du versuchst, dieses Loch mit anderen Dingen zu füllen. Und Jesus selbst sagt einmal an einer Stelle in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Geist des Geldes, das ist der Mammon, den Jesus hier zitiert, das ist ein klassisches Beispiel für so einen Götzen. Ja, dass du da Zeit investierst und dass du das höher stellst als Gott und sagst, ich muss mehr bekommen und ich muss verdienen und ich muss irgendwie auch versorgen. Und das sind ja eigentlich auch alles gute Sachen. Aber in dem Moment, wo das einen höheren Stellenwert bekommt als Gott, da wird es ein Götze. Aber es gibt noch ganz viele andere Dinge, die versuchen, um unsere Aufmerksamkeit und um unsere Zeit die Vormachtstellung zu kriegen. Da gibt es eine schöne Geschichte in der Bibel, auch im Alten Testament. Und zwar bei den Israeliten, die waren aus Ägypten von Gott rausgeführt worden. Und die waren so mit Mose in der Wüste unterwegs und erlebten eigentlich ständig Wunder und erlebten, dass Gott bei ihnen ist. Und dann kommt dieser Zeitpunkt, wo Mose von Gott auf den Berg gerufen wird. Und da Mose hat da so eine lange Unterredung mit Gott und kriegt da auch die 10 Gebote gesteckt. Und die Israeliten, die so unten geblieben sind, ja, die ganz viel mit Gott erlebt haben, Mose ist kaum auf dem Berg, da fangen die an und machen sich ein goldenes Kalb. Machen sich ein Götzenbild und fangen an, das anzubeten und sagen, das ist jetzt unser Gott. Und diese Geschichte, die zeigt mir ganz schön, Götzen, das ist nicht nur so ein Problem von Leuten, die vielleicht Gott gar nicht kennen, sondern Götzen, das ist ein Problem, ganz egal, wo du gerade geistlich stehst. Es kann sein, dass du noch nichts mit Gott zu tun hast und dass du versuchst, dieses Loch ständig mit anderen Dingen zu füllen und merkst, es passt gar nicht. Es kann aber sein, dass du auch schon mit Jesus lange unterwegs bist und trotzdem, so wie bei den Israeliten, kaum ist mal geistlich irgendwie was anders oder es läuft nicht gerade so. Da fangen wir an und versuchen, irgendwas anderes zu machen und diesen Platz zu füllen, der eigentlich nur Gott gehört und der nur von Gott gefüllt werden kann. Womit versuchst du, dieses Loch zu füllen? Einer von Jonas' Götzen war sein eigener Wille. Ich meine, der Mann war Profi, der war Prophet, der wusste, wie Gottes Stimme funktioniert. Er hatte das ganz klar gehört, dass Gott ihn nach Nineveh schickt und er rennt 2500 Kilometer in die andere Richtung oder er versucht es. Aber sein eigener Wille stand über dem Willen Gottes. Er dachte, er weiß selbst am besten, was richtig für sein Leben ist. Stolz kann ein Götze sein, wenn er dich daran hindert, dass Jesus den ersten Platz in deinem Leben kriegt. Und du meinst immer, nein, aber ich muss doch derjenige sein. Sogar Religion kann ein Götze sein, wenn du Gebote und Traditionen über eine lebendige Beziehung mit Gott stellst. Deshalb die Frage, welche Götzen gibt es in deinem Leben? Wem oder was schenkst du dein Vertrauen, deine Energie oder Priorität, die eigentlich Gottes Platz einnehmen sollte? Wo versuchst du mit Gewalt dieses Loch zu füllen und merkst eigentlich, dass nichts passt? Also erste Lektion, Dank ist nicht abhängig von unseren äußeren Umständen. Zweite Lektion, Götzen täuschen, nur Gott hält, was er verspricht. Und die dritte Lektion, die Jona anspricht im Wahl, ist, gib Gott, was du ihm versprochen hast. Jona sagt in Jona 2, Vers 10, ich will dir opfern mit der Stimme des Dankes, was ich gelobt habe, will ich bezahlen. Und dieser Vers deutet darauf hin, dass Jona Gott ein Versprechen gegeben hat. Und es scheint auch ein finanzielles Versprechen gewesen zu sein. Wir erfahren an keiner Stelle, was das genau gewesen ist. Vielleicht liegt das schon ganz lange zurück. Und als Jona jetzt in diesem Fisch sitzt, hat er sich auf einmal daran erinnert. Vielleicht war es aber auch so, dass Jona in dem Moment, wo er gerade über Bord geschmissen wurde, zu Gott geschrien hat und gesagt hat, Gott, wenn du mich herausbringst, dann will ich dir die Hälfte von meinem Besitz geben oder weiß ich nicht was, irgendwas. Wir wissen es nicht ganz genau, aber Jona hat Gott eine Versprechung gemacht und erinnert sich dran und er sagt, dass er jetzt das bezahlen will, was er ihm versprochen hat. Und vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht geht es dir anders, aber ich bin sehr gut drin, für Sachen zu bitten, die mir auf dem Herzen liegen. Ja, also wenn ich so ein Anliegen habe, dann kann ich Gott so richtig in den Ohren liegen und dann bete ich auch mit Inbrunst dafür und dann frage ich auch manchmal andere Leute aus dieser Gemeinde, ob sie mich im Gebet unterstützen wollen. Wir haben ja auch das 7-Tage-Gebet hier, wo du dich hinwenden kannst und sagen kannst, ich habe ein Anliegen und dann wird da wirklich kontinuierlich für gebetet. Aber es geht mir so, dass ich dann sehr gut bin und sehr anhaltend bin, zu beten. Und ich bin auch gut darin, Gott was zu versprechen und zu sagen, ja, wenn du mir hilfst, Herr, dann werde ich vielleicht das und das machen. Und da musste ich jetzt gar nicht so lange zurückgehen, als ich für die Predigt nachgedacht habe, sondern ich habe gedacht, wann habe ich denn Gott das letzte Mal was versprochen? Das ist so, dass ich Ende letzten Jahres nach 17 Jahren meine Selbstständigkeit aufgegeben habe. Und ich habe tatsächlich Gott gesagt, wenn du mir hilfst, dass jetzt ein neues Kapitel anfängt, dann werde ich einfach die Zeit, die frei wird, werde ich auch für dich noch mehr investieren. Und ich habe Gott ganz konkret gesagt, ich will dann wieder jeden Morgen damit anfangen, dass ich die Bibel aufschlage und erstmal morgens in der Bibel lese und Zeit mit dir verbringe. Und es war ein echter Gebetskampf. Es haben echt Leute hier aus der Gemeinde mitgebetet und das war gar nicht so leicht. Aber ich habe, dann kam der Tag am Anfang Dezember, wo ich das letzte Mal den Schlüssel umgedreht habe und wusste so, jetzt kommt ein neues Kapitel. Und ich habe ganz motiviert angefangen am nächsten Tag und habe meine Bibel aufgeschlagen und habe gelesen. Und am nächsten Tag habe ich auch meine Bibel aufgeschlagen und habe gelesen. 2 Wochen lang. Ja? Und dann auf einmal, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das passiert ist, aber dann kam wieder was dazwischen und die Kinder und ich weiß es nicht und es war so viel zu tun. Aber es hat 2 Wochen lang gehalten, dass ich dieses Versprechen, was ich Gott wirklich mit Inbrunst gegeben habe, dass das so langsam wieder so weniger geworden ist. Und ich bin so schnell darin, Gott etwas zu versprechen und ich bin so inkonsequent, das dann letztendlich zu halten. Und wisst ihr, was Gottes Antwort darauf ist? Das lese ich euch mal aus 2. Timotheus 2, Vers 13 vor. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und auch wenn du Gott ein Versprechen gegeben hast und du hast es nicht gehalten, dann ist Gott trotzdem treu. Und dann ist Gott trotzdem gnädig. Und das sehen wir hier auch in der Jona-Geschichte. Gott hätte doch zu Jona sagen können, hör mal, ich habe dir einen klaren Auftrag gegeben. Du hast meine Stimme vorher gehört, wir kennen uns und du haust ab. Dann nehme ich halt einen anderen Propheten. Tim hat das letzte Woche gesagt, es gab doch noch den Amos, es gab doch noch andere Kollegen. Da hätte Gott doch sagen können, Jona, mit dir bin ich fertig, ich nehme jetzt einen, der zuhört und der den Job richtig gut macht. Aber Gott macht das nicht, sondern Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und Gott ist ein Gott der dritten Chance und der vierten Chance. Und wie viele Chancen du oder ich auch brauchen, Gott gibt uns eine weitere Chance. Und das ist so in Gottes Wesen drin, dass er nicht mit Jona fertig ist, dass er nicht mit dir fertig ist und dass er nicht mit dir fertig ist. Gott ist kein Gott, der sagt, jetzt hast du es vergeigt, jetzt nehme ich mir halt einen anderen. Du bist weggelaufen, du hast mir was versprochen und du hast es nicht gehalten, du bist ein hoffnungsloser Fall. Und wenn du das glaubst, dann kann ich dir sagen, das ist nicht der Gott der Bibel, sondern es ist eine Lüge, die dir irgendjemand geistlich erzählt hat. Gott ist nicht mit dir fertig. Es gibt nichts, was du tun könntest. Es gibt keine Richtung, in die du weglaufen könntest, dass Gott sagen würde, ich bin mit dir fertig. Der Gott der Bibel, Jesus, stellt sich als der gute Hirte vor. Und er sagt ganz klar, hör mal, wenn da eine Schafherde ist mit 100 Schafen und 99 bleiben da, aber eins läuft weg, dann gehe ich diesem einen Schaf hinterher und ich werde suchen und ich werde nicht aufhören, bis ich dieses eine Schaf gefunden habe. Und wenn ich es gefunden habe, dann vermöbel ich es nicht, sondern ich nehme es auf meine Schultern, ich bringe es nach Hause und dann wird ein Fest gefeiert. Und das ist der Gott der Bibel, das ist Jesus, der uns hinterhergeht. Und aus dieser Haltung raus, dass ich weiß, dass Gott treu ist, selbst wenn ich untreu bin, dann möchte ich mich wieder hinsetzen und dann möchte ich mich an mein Versprechen erinnern, das ich Gott gegeben habe, aus Dankbarkeit, nicht irgendwie aus Pflichtbewusstsein raus. Nicht, weil ich denke, oh, wenn ich jetzt jeden Morgen in der Bibel lese, dann kann ich mir bei Gott irgendwas verdienen oder sonst irgendwas, sondern ich möchte aus Dankbarkeit als Antwort darauf, diesem Gott, der immer treu ist, auch mein Versprechen wiederhalten. Gibt es etwas, woran Gott dich heute erinnert, was du ihm versprochen hast? Vielleicht ist es schon lange her und du hast ihm einmal dein Vertrauen ausgesprochen. Vielleicht war es bei Gott, bei dir auch eine finanzielle Sache, so wie bei Jona. Vielleicht hast du irgendwann gesagt, Gott, wenn ich diese Gehaltserhöhung kriege oder wenn ich die und die Stelle kriege, dann werde ich mit meinem Geld Punkt, 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 Punkt. Ich weiß es nicht. Welche Lektion aus dem Fisch ist heute für dich dran? Vielleicht ist eine von den 3 Lektionen für dich dran, vielleicht sind 2 oder vielleicht sind alle Lektionen für dich dran. Willst du Gott Dankbarkeit bringen, auch wenn deine Umstände im Moment nicht danach aussehen? Willst du Gott sagen, dass es Dinge in deinem Leben gibt, mit denen du versucht hast, den Platz zu füllen, der nur ihm zusteht? Willst du heute ein Versprechen einlösen, an das du dich heute erinnert hast, das du Gott gegeben hast? Wenn einer oder mehrere dieser Punkte dich angesprochen haben, dann lade ich dich nach dem Gottesdienst ein, hier nach vorne zu kommen. Wir haben unser Gebetsteam hier und die beten gerne für dich und die beten gerne mit dir. Aber geh nicht einfach nach Hause, sondern komm hier nach vorne und du musst nicht Mitglied dieser Gemeinde sein, du musst dafür nichts spenden, du musst nichts unterschreiben, sondern du kannst einfach nach vorne kommen und sagen, betet für mich. Und vielleicht gehst du nach vorne und sagst, bete für die eine Lektion für mich oder für die andere Lektion. Du kannst aber auch einfach nur nach vorne kommen und sagen, bitte bete für mich, ohne dass du irgendwas machst. Und das werden sie gerne tun. Wir beten gerne für dich und segnen dich. Amen.